Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge.
Das ist mir dann egal, ob ich da jetzt noch einen Tag so umsonst im Sinne des Kapitalismus sitze. Ich weiß, dass so die Welt nicht funktionieren kann, wie sie jetzt läuft. So. Und wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, dann, und das durch Kunst, durch das, was ich liebe und das, was am Ende auch keine Anstrengung für mich ist, also keine besondere Anstrengung, dann warum nicht? Ja, ne?
Also, es geht hier nichts über ein herzliches Willkommen und Bobby holte mich gleich mal vom Bahnhof ab. Total nett und wir quatschten auch gleich los, als würden wir uns schon ewig kennen. Und so trabte ich also fröhlich neben ihm durch Hamburg-Altona auf dem Weg in sein Atelier. Bobby Serrano hat zwei große Themen, die sein Leben geformt haben. Die Kunst und die soziale Arbeit. Und die beiden sind enger verwoben, als man meinen würde. Bobby war in einem früheren Leben auch Sozialarbeiter und heute nimmt er immer wieder mit seinem Kumpel Micha Fritz von Viva Con Agua teil an sozialen Aktionen, die ihn teilweise auch bis nach Afrika oder Südamerika führen. Und zusätzlich macht er eben auch mit Micha zusammen einen Podcast, in dem die beiden gemeinsam mit ihren Gästen soziale kritische Themen behandeln. Als ich mal beiläufig meinte, dass er ja doch einige Baustellen hat, meinte er nur zu viele. Aber ich habe den Eindruck, er managt das eigentlich ganz gut. Aber wir haben auch seine Kunst in dem Gespräch nicht vernachlässigt. Er erzählt von der Veränderung seines Stils, dem Druck, der auf Künstlerinnen und Künstlern lastet, von den Motiven, die sich in seiner Arbeit immer wieder finden und davon, wie schwer es sein kann, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich hoffe, die nächste Stunde verfliegt für dich genauso schnell, wie das für mich der Fall war, als ich in Bobbys Studio saß. Und wenn du mir dabei helfen möchtest, Folgen wie diese weiterhin zu produzieren, kannst du ohne den Hype jetzt auch auf patreon.com/ohne den Hype unterstützen. Und zusätzlich zu dem wohligen Gefühl, deinen Lieblingspodcast so zu supporten, bekommst du auch noch Zugang zu einigen extra Features. Ach ja, und falls du den Podcast noch nicht abonniert haben solltest, ist jetzt gleich der beste Zeitpunkt dafür. Okay, du hast abonniert? Schon draufgeklickt? Fertig? Okay. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß mit dem Künstler Bobby Serrano. Sag mal, ich habe gelesen, du warst Sozialarbeiter mal, stimmt das? Oder
ja,
sowas?
Ja. Ich habe nach dem... Oh, wie fange ich da jetzt am besten an? Also ich habe eine halb erfolgreiche Schulkarriere hinter mir.
Ja, das höre ich häufig und das hatte ich auch.
Und habe dann mein Abi in Kunst gemacht, Schwerpunkt Bildhauerei.
Echt?
Ja.
Abi in Schwerpunkt Bildhauerei?
Ja, also Fachabi, ne? Fachabitur.
Okay, ich wusste gar nicht, dass sowas existiert.
Ja, das ist, in Bremen existierte das. Zumindest haben sie es mir gesagt und ich habe es dann auch gemacht. Und habe irgendwie in diesen zwei Jahren, fand ich es immer uncool, dass man mit Noten da meine Kunst bewertet hat. So.
Ist auch irgendwie sehr...
Ist sehr seltsam. Mhm. Es war aber also für mich tatsächlich der einfachste Weg, noch irgendwie außer einen Realschulabschluss, was ich nicht irgendwie, irgendwie Kacke finde oder so. Aber ich Ich dachte, ja, wenn ich schon mal irgendwie ein Abitur angefangen habe, dann sollte irgendwas mit Abitur am Ende enden und dann habe ich halt Fachabitur gemacht. Und dann hattest du so eine Stunde Mathe, eine Stunde Englisch, eine Stunde Deutsch und der Rest war halt nur in meinem Fall Schwerpunkt Bildhauerei, dann halt so mit Materialien von Gips bis Bildhauerei mit Stein und Ton und so einen ganzen Kram so. Was mich auf jeden Fall mehr abgeholt hat als irgendwie 6 Stunden Mathe in der Woche und keine Ahnung.
So. Aber hattest du davor schon irgendwie Erfahrung wirklich mit Bildhauerei? Oder ich meine, das ist ja jetzt was völlig anderes, als was du jetzt machst zum Beispiel.
Ja, ich mache ab und zu noch so ein paar Skulpturen so, aber tatsächlich eher klassische Malerei auf Leinwänden und halt draußen, ne, so. Die Leute nennen es gerne Street Art. Ich finde den Begriff irgendwie seltsam. Ich nenne es eher Urban Art, wenn man mich da reinschieben möchte. Wäre das der Begriff, den ich bevorzugen würde?
Aber warum Urban Art? Weil ich meine, du könntest es ja genauso gut auf dem Land machen. Dann wäre es irgendwie, wäre der Begriff nicht mehr passend, oder?
Das stimmt. Du bist der Erste, der mich darauf hinweist, wo du sagst, ja, ich habe letztens irgendwann mal so einen mobilen Hühnerstall angemalt. Da passt Urban auch nicht mehr so ganz. Aber ja, also ne, grundsätzlich sehe ich mich einfach als Künstler, weder als Street Art, aber die Leute möchten ja immer gerne so eine Schublade haben und bevor es der Street Art ist, würde ich dann Art sagen. So.
Man braucht diese Schubladen ja auch ein bisschen, um verkaufen zu können, oder? Weil sonst.
Ich glaube, das sind die Menschen, von denen ich spreche, die mich in eine Schublade stecken wollen. <so. lacht> Bildhauerei einfach, weil ich glaube, damals, also ja, schwierig. Man konnte dann noch so Kurse wählen. Ich habe dann Aktzeichnen zum Beispiel gewählt. Also das war schon breit gefächert. Aber ich hatte Bock, mich mit so Materialien auseinanderzusetzen, so weil ich früher immer viel gebaut habe und auch irgendwie Bock hatte, irgendwie so handwerklich, so hab da Schweißen gelernt und lauter so ein Kram. Und das dachte ich so, ey, vielleicht kann ich das irgendwann mal gebrauchen.
Das Schweißen zumindest, wenn der Unterboden vom Auto mal durchrostet, das ist zumindest praktisch.
Voll, voll, auf jeden. Ja, deswegen habe ich das da gemacht. Dann hatte ich keinen Bock mehr, meine Kunst bewerten zu lassen so und war auch echt so, boah, nee, komm eigentlich aus dem Graffiti-Background so. Und hab das immer weitergemacht. So, das war, war einfach mein Hobby. So. Und dann habe ich halt geguckt, so, ja, ich könnte jetzt irgendwie eine Ausbildung machen, ist mir aber auch irgendwie nicht so das, was ich jetzt Bock drauf habe. Studiere ich mal, da sehe ich mich jetzt eher, weil ich da noch ein bisschen mehr Zeit habe. Und damals gab es noch diese Diplomstudiengänge, wo man nicht so jeden Tag in der Uni sein musste, sondern einfach im Endeffekt bei der Prüfung und dann ist cool.
Okay.
Und dann muss ich überlegen, genau, dann wollte ich anfangen zu studieren, aber dann kam die Bundeswehr und wollte halt
hat sich noch einkassiert.
Irgendwie was von mir, obwohl sie mich sehr lange ignoriert haben.
Wie alt warst du dann zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube 21. Ja, ich habe noch nach dem Fachabi habe ich ein Jahr, danke an meine Eltern, rumpimmeln dürfen so und mal gucken, was passiert. Und dann habe ich mich immer auf Studienplätze beworben, aber NC und hier und da und es hat gedauert. Und dann kam an dem Zeitpunkt, wo ich einen Studienplatz hatte, kam die Bundeswehr.
Aber du hast doch bestimmt Zivildienst gemacht.
Ja, 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 normal. Also ich habe es verkürzt, habe ich versucht, also die Story verkürzt. Ich habe versucht, die auszutricksen, weil ich mitbekommen habe, dass nur 50% der Leute, die auch wirklich zur Bundeswehr wollen, dann da auch ihren Dienst ableisten müssen. Der Rest wird einfach ausgemustert oder nicht gewollt.
Wann war das? Wie alt bist du jetzt?
37.
Ja, ich bin 39. Ich habe es auch noch so ein bisschen drauf spekuliert, aber mich haben sie dann auch mit 21 oder so noch einkassiert.
Ja, voll.
Obwohl ich schon gearbeitet hatte.
Ey. Also unverschämt. Ja. Sie hatten genug Zeit, mich vorher zu kriegen, weißt du? Und dann lassen sie mich erstmal, ich glaube, es waren 1,5 Jahre, die ich wirklich nach dem Fachabi so Freunde besucht, hier rumgefahren, so ein paar Nebenjobs gemacht, irgendwo bei meinen Eltern noch so sporadisch gewohnt. Und dann kamen die auf einmal, als ich eigentlich so jetzt, okay, jetzt kann ich anfangen, irgendwie nochmal so mich irgendwo reinzuhängen. Und dann habe ich denen halt vorgespielt, dass ich voll Bock auf die Bundeswehr habe und ballern und keine Ahnung was und dies und das, saß da aber irgendwie mit langen Haaren und roten Augen und das hat mir keiner geglaubt. Und dann hatte ich einen Einberufungsbefehl zur Luftwaffe nach Holland und ich habe gesagt, ich habe Höhenangst und ich will nicht im Ausland arbeiten so und ich hatte einen Einberufungsbefehl nach Holland. Da wusste ich habe das Game verloren. Mhm. Dann hast du irgendwie noch 2 Wochen Zeit gehabt, irgendwie so eine Verweigerung zu schreiben. Das habe ich dann gemacht und dann habe ich Zivildienst im Krankenhaus gemacht, so in der Notaufnahme.
Aber das war ja auch ein super Turn dann von, ich bin total scharf auf Ballern.
Warte mal, stopp. So, ihr meint das ja wirklich ernst. Dann habe ich meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht und da in der Notaufnahme und da bin ich so ein bisschen viel mit so Obdachlosen und so in Kontakt gekommen und halt Leuten, die von der Gesellschaft zum wie nenne ich das, nicht so akzeptiert sind oder am Rande der Gesellschaft sich befinden. Und dann war ich so, boah, ey, studieren. Vorher wollte ich halt dann doch irgendwie was mit Grafik oder Medien studieren. Ne? Mhm. Und dann war ich so, hey, aber vielleicht ist das auch mein Ding einfach. Und dann habe ich soziale Arbeit mich dort beworben, bin durch ein Nachrückverfahren, weil der NC bei 1,2 war oder so, einen Studienplatz gekriegt, habe ich studiert so, und nebenbei halt in meiner Obdachlosenhilfe Nachtschicht gemacht und dann war das irgendwie der Bereich, der mich sehr interessiert hat und bin dann nach dem Studium als Streetworker klassisch auf der Straße unterwegs gewesen, mit obdachlosen Jugendlichen und Kindern gearbeitet.
Wie lange hast du das gemacht?
5 Jahre, glaube ich.
Echt?
Ja, schon eine ganze Zeit so und auch echt das volle Programm, ne, wer weiß nicht, Christiane F. mal gelesen oder gesehen hat, den Film. Das war schon so sehr nah dran, von Heroin bis Prostitution bis, also dann ne, nicht Erwachsene, sondern Kinder. Wirklich jüngste Klient, den ich mal hatte, war glaube ich 11 oder so.
Echt?
Der war schon zu dem Zeitpunkt 2-3 Jahre auf der Straße unterwegs. Also echt alles anstrengend und krass so und dann lief mein Vertrag aus und nebenbei habe ich immer Kunst gemacht und dann war so, ey, ich setze das jetzt einfach auf die Karte, weil sich so ein bisschen angebahnt hat, dass ich vielleicht da irgendwie so ein paar Türen öffnen. Mhm. Und die haben sich dann relativ schnell geöffnet. So.
Und ich meine, das mit der sozialen Arbeit war ja, also auch wenn es kein easy Job ist, war es ja ein gutes Auffangnetz letztendlich, weil du hättest da jederzeit wieder arbeiten können, nehme ich an.
Voll, ich gehe davon aus, dass ich da auch jetzt jederzeit, ne, das ist so ein bisschen die Sicherheit, hey, also ich lebe jetzt schon von der Kunst bestimmt 6, vielleicht sogar länger, weiß ich nicht, das geht immer alles so schnell.
Mhm. Aber es hat den Sprung halt wahrscheinlich einfacher gemacht.
Ja, oder? Ja, voll. Also ich habe auch nebenbei, glaube ich, das erste halbe Jahr immer noch so eine Halbtagsstelle in der Schule gehabt. Mhm. Das war aber auch super anstrengend und dann war ich irgendwann auch echt mental durch, so ich brauchte so die Zeit, mich irgendwie mit was anderem zu widmen. Und habe dann halt statt nachts irgendwie meine Bilder gemalt, hat dann einfach angefangen, so, das ist jetzt mein Arbeitsalltag, ich baller da jetzt einfach durch. Mhm. Und dann die richtigen Leute kennengelernt, so, kann man bestimmt Micha Fritz auch nochmal danken von Viva Con Aqua, den ich zu dem Zeitpunkt kennengelernt habe, der mich dann auch gleich so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat mit der Millantor Gallery und hier und da und Uganda, hey, komm, hier kannst du ein paar Wände malen. Dann kommen so Kontakte ganz schnell so, ne? Also echt viel Glück gehabt, viel richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort so.
Aber du warst ja auch gut positioniert dafür, weil die Arbeit, die soziale Arbeit davor war halt,
genau,
was mich ja wahrscheinlich auch voll angemacht hat dann daran.
Voll, voll. Also, ja, ne, so, ich kann mich noch daran erinnern, als wir das erste Mal in Uganda waren und auf dem Rückflug war er so, ey, krass, ich habe noch keinen Künstler dabei gehabt, der das alles so schnell geschnallt hat. Mhm. Und der am Ende, den ich ins kalte Wasser geworfen habe und der mit all nicht irgendwie im Hotelzimmer saß und dachte so, ich gehe hier nicht mehr raus, so. Was völlig verständlich ist, wenn du auf Sachen triffst, die du erstmal verarbeiten musst. Aber da ich ja irgendwie so 6 Jahre jeden Tag irgendwas zu verarbeiten, ist das schon ein Automatismus, den ich im Kopf, und vielleicht kann ich mich auch mehr dann davon abgrenzen, so, ne, und nimm das nicht mit nach Hause. Das ist ja irgendwie das, was du als Sozialarbeiter lernst. So, du musst es dann, wenn du die Tür zu Hause aufmachst, weglassen, was du den ganzen Tag gesehen hast. So. Ja, voll. Also bestimmt.
Aber wie schnell ging das, dass du dann mit nach Uganda geflogen bist?
Ich glaube, das war 2011 das erste Mal. Da habe ich, glaube ich, gerade den Halbtagsjob in der Schule weggeschossen.
Es ging ja alles wahnsinnig schnell.
Ja, alles super schnell. So, also bisher, jetzt, wo Corona angefangen ist, hatte ich da mal ein bisschen Zeit, so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ja, super schnell. Also auch wirklich teilweise, ne, mittlerweile, wenn du so in einem Arbeitsalltag bist und dann kriegst du irgendwie eine Anfrage von dem oder du denkst dir so, oh, ich wollte schon immer mal, keine Ahnung, in einem Tourbus mitfahren, so. Ey, auf einmal sitze ich halt im Tourbus mit Megalo, ein ziemlich guter Rapper, so, der jetzt mittlerweile mein Freund ist und ich viel mit ihm auch mache, so Merch-Shit und so. Aber habe ich auch durch Viva Con Agua kennengelernt. Mhm. Der war halt auch irgendwann mal mit in Uganda, so. Und dann bin ich damit auf Tour gefahren und keine Ahnung, was, so lauter Sachen, weißt du, wo du denkst, oh, ich bin ein Musiker, kann ich nicht werden, wie so, aber ich hätte halt mal Bock, eine Tour zu fahren. So, ey, das, und dann geht ja aber immer Schlag auf Schlag und
ja.
Das viel Glück, also, ne, ich weiß das zu schätzen alles.
Aber es ist ja schon auch irgendwie eine gewisse Ironie darin, dass eigentlich das wahrscheinlich zu einem nicht unerheblichen Teil entwachsen ist aus dem Umstand, dass die Bundeswehr dich noch haben wollte,
ja.
Du dann letzten Endes den Zivildienst gemacht hast
ja.
Und dich das in die soziale Arbeit angebracht
hat. Das stimmt.
Was ja. Wahrscheinlich deine Kunstkarriere, also einen erheblichen Teil deiner Kunstkarriere beschleunigt hat dann auch, oder?
Fuck ja, wenn du das so sagst, dann ist die Bundeswehr maßgeblich daran beteiligt, dass aus mir doch noch was geworden ist. Ja, also ich glaube tatsächlich so, aber ja, voll. Und es ist ja, ich bin immer daran bedacht, dass das, was ich mache, auch irgendwie nicht nur dann am Ende irgendwelche Menschen glücklich macht, die sich ein Bild kaufen und das zu Hause hinhängen und sich daran erfreuen, sondern auch irgendwie noch einen Mehrwert zu schaffen. Und das kommt mit Sicherheit darum, dass ich das studiert habe und dass ich auch irgendwie nicht die Augen zumache vor sozialen Ungleichheiten. So ist, wie gesagt, ne, ich habe dir erzählt, dass ich in dem Podcast, den ich mit Micha jetzt mittlerweile mache, da immer noch am Ende ein Bild versteiger für ein Projekt, was irgendwie zum Thema passt. So, so. Und das ist mir dann egal, ob ich da jetzt noch einen Tag so umsonst im Sinne des Kapitalismus sitze. ich weiß, dass so die Welt nicht funktionieren kann, wie sie jetzt läuft. So. Und wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, dann und das durch Kunst, durch das, was ich liebe und das, was am Ende auch keine Anstrengung für mich ist, also keine besondere Anstrengung, dann warum nicht? Ne?
Ja, aber es ist trotzdem ja schon ein ganz schönes Commitment und man muss sich da schon auch bewusst für entscheiden dann.
Voll, voll. Ja, also ich merke es auch, wenn du so Instagram-Aktivitäten hast, ob da gibt es 50% meines Contents, den ich da so in meine Stories haue, ist hat nichts mit Kunst zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich denke, okay, ja Mann, ey, ich habe jetzt, keine Ahnung, knapp 16.000 Follower, so, die habe ich und die, das ist meine scheiß Aufgabe, diese Reichweite, die ja jetzt nicht besonders groß ist in der Instagram-Welt, aber ich kann ein paar Leute erreichen und dem möchte ich dann sagen, dass es das, keine Ahnung, ob es Hanau ist, ob es irgendwie die letzte Woche, dass irgendwie behinderte Menschen in einem Heim einfach umgebracht werden so und kein Mensch interessiert sich dafür.
Was ist da eigentlich konkret passiert? Ich habe es nur so am Rande irgendwie auch mitbekommen.
Es hat eine Pflegerin vier Bewohner einfach umgebracht. Den Grund weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau.
Aber war das unter dem Mantel sterbehilfemäßig oder wie lief das?
Nee, ich glaube, es war eher, mir ist die Sicherung durchgebrannt und dann wurde es aber so dargestellt, ja, die haben ja sowieso kein schönes Leben, wir haben die jetzt einfach von ihrem Leid erlöst. So. Yes. So, ja, okay. Ich finde einfach, ey, und wenn ich nur zwei davon erreiche und irgendwie der oder diejenige dann darüber näher nachdenkt, dann habe ich schon mehr getan, als wenn ich sie nicht tue. So.
Ja. Aber die Leute, die dir da folgen, sind ja wahrscheinlich dann auch, würde ich jetzt mal sagen, der Großteil wahrscheinlich wegen beiden Sachen bei dir oder wegen der Kunst und aber auch eben, weil du dich halt sozial so engagierst.
Voll, voll.
Kannst du einschätzen, wie da so eine Verteilung ist? Irgendwie meinst du, es gibt Leute, die sind an der Kunst gar nicht so interessiert oder meinst du, es gibt Leute, denen ist das Soziale völlig egal oder meinst du, der Großteil ist schon wirklich irgendwie bei, identifiziert sich oder findet sich da irgendwie bei beiden irgendwie wieder?
Ich würde fast, also ich gucke mir so Insights und so ein Kram nicht an, ich weiß auch nicht.
Ja, aber einfach so vom Feedback her.
Würde ich, also ich, sowohl als auch, ich kriege viel auch so Feedback von KünstlerInnen, die dann so sagen, so ey, mega geil, dass du dich da irgend so, dass, ne, dass du Flagge bekennst und das raushaust und keine Ahnung was so. Gleichzeitig kriege ich aber auch von Menschen Nachrichten, wo ich denke, dass die jetzt sich vielleicht nicht irgendwie Bilder sammeln oder irgendwie großen Wert darauf legen, was an ihrer Wand hängt. Die kaufen dann am Ende doch Bilder von mir. Vielleicht fließt es alles miteinander ein. So, ne? Das, am Ende ist es mehr auch Wumpe so.
Ja,
wenn ich den Zugang für Kunstinteressierte schaffen kann, die sich für soziale Themen danach interessieren und andersherum, super.
Ja, eben, also, ist beides cool.
Ja gar nicht,
Aber ich nehme an, du hast ja, also es ist ja gerade schon so, du bist ja an vorderster Front, dass diese sozial kritischen Themen irgendwie, ob das jetzt eben also Sachen sind, wie du da mit Viva Con Aqua in Uganda machst oder ob das dann eben so Themen wie Gendern sind oder so, das hast du auf dem Podcast eben schon angesprochen, da habt ihr immer ein Thema und da war ja Gendern auch schon natürlich mit dabei. Voll. Und es ist ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine irgendwie wichtiger oder brenzliger als das andere ist, will ich überhaupt nicht drüber urteilen, aber es ist ja schon so eine gewisse Diskrepanz vielleicht in der wie schwerwiegend das in dem Alltag der Leute tatsächlich wiegt, oder? Also in Uganda, die Leute, die haben, das ist Problem halt greifbarer vielleicht, oder? Das Gendern, was das dann hier für Folgen mit sich trägt.
Voll.
Kannst du da trotzdem bei beiden, hast du da so einen Zugang oder, also das müssen jetzt auch nicht konkret die Themen sein. Ich höre nicht, dass ich in die Nesseln setzen muss oder so. Aber kannst du dich dafür beides irgendwie, hast du dafür beides irgendwie so ein Brennen oder ist das irgendwie, das kommt jetzt halt gerade irgendwie so mit?
Sagen wir so, ich würde sagen, da ich ja auch täglich irgendwie lerne, zum Beispiel Gender, ne, ist mir jetzt, ich weiß, dass unbedingt nötig ist, dass man das tut. Nachdem ich jetzt so eine Podcast-Folge mit Micha und in dem Fall war es Maria Popov, die sich da engagiert, nachdem weiß ich auch ganz genau, warum ich das tue. So, ne? Und es ist vielleicht dann auch nicht so offensichtlich in meinem Alltag, außer dass meine irgendwie 12-jährige Tochter mich darauf hinweist, dass das so ausgesprochen wird. Und die Generation, die jetzt kommt, ich glaube, die ist schon deutlich woker als wir sind. Das sind so. Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig. Also sowohl als auch, es gibt ja auch Künstler, die sozialkritische Themen in ihren Bildern verarbeiten. So arbeite ich halt nicht. Ne? Also wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das in meine Bildsprache einarbeiten sollte, dass es dann, dass ich mich da nicht verbiege oder dass das irgendwie sinnig ist. Und deswegen mache ich diesen Podcast so, auch um selber zu lernen am Ende.
Ja, ja. Ja, das, also was du sagst mit deiner Tochter, die dann da irgendwie deutlich woke ist, wobei ich dieses Wort woke wirklich überhaupt nicht mag.
Voll.
Weil da auch so viel Negatives mitschwingt, finde ich. Auch so viel Überreaktionen und sowas.
Ja, voll.
Ist ja
auf jeden Fall. Gut. Ist ein ungesund behaftetes Wort.
Ja.
Ich benutze es auch, weil es schnell erklärt, was ich meine. Aber das, weißt du, alleine sowas so, sich damit auseinandersetzen und dann was ändern. So, das ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Eigentlich aus egoistischem Grund von mir, aber auch, weil ich weiß, so, ey, andere trauen sich vielleicht nicht. Die Frage, die ich dann stelle, so, wo ich dann mich auch, ich, Micha sagt immer, dünnes Eis, warme Socken, so mäßig mich daran taste, die stelle ich dann einfach. Und dann ist es vielleicht unangenehm und ich stehe auch wie der Typ da, der nicht gendern kann am Ende.
Aber ist ja auch okay. Ich meine, du bist ja auch genau die, oder wir sind ja auch genau die Generation, die das mehr oder weniger am härtesten trifft.
Ja.
Von dem her, dass wir halt noch aufgewachsen sind, mhm, in der Zeit, wo das absolut überhaupt kein Thema war.
Ja.
Das heißt, wir haben halt 40 Jahre mitgenommen, einfach an Angewohnheiten und ja, an semantischen und linguistischen Angewohnheiten einfach. Ja.
Ja.
Die ja auch, da ist ja keine Bosheit dabei, ja, wenn ich mhm, irgendwie sage, Handwerker anstatt mhm, HandwerkerInnen, ja,
ja.
Da ist ja dann nicht per se ein sexistischer Hintergrund dahinter. Das ist halt nur das Problem, dass es halt, ich sehe halt, dass es im Großen und Ganzen halt natürlich dann so mitträgt. Aber
ja, voll.
Das ist halt die Schwierigkeit. Wir meinen vielleicht nichts Böses damit, aber es mhm, ist halt jetzt langsam passé wahrscheinlich einfach.
Ey, genau das ist es so, ne? Aber wenn du dann dir den einfach mal den einen Schritt weiter denkst und überlegst, du liest irgendwie ein Buch vor, liest deiner Tochter ein Buch vor und es wird die ganze Zeit von Feuerwehrmännern geredet, so. Das suggeriert meiner Tochter gleich, sie kann keine Feuerwehrfrau werden am mhm, Ende, ne? Oder, hey, es wird immer noch, lese ich nach der Werbung, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also, weißt du, alleine mhm, solche Dinge, das sitzt irgendwo hier. So. Mhm. Und wir sind die Generation, die das nicht gelernt hat, aber die jetzt die Aufgabe bekommt, das quasi in den Sprachgebrauch dann irgendwie zu ändern. Das ist kein leichter Weg, aber ich glaube, wenn man sich schon Mühe gibt, dann ist es schon die halbe Miete. Und wenn
ja,
die Menschen merken, dass man das auf dem Schirm hat.
So. Ja. Ich glaube allerdings, dass es grammatikalisch nicht besonders geschickt gelöst ist, um ganz ehrlich zu sein.
Ja.
Weil das Problem ist, es klingt jetzt immer, als würden wir nur noch von Frauen sprechen.
Mhm.
Weil dieses leichte Pause innen,
ja,
hätte man vielleicht etwas geschickter lösen
diese
können.
Diese leichte Pause, weiß ich ja, hat sich, es macht man, damit man Menschen, die zum Beispiel transgender sind oder sich weder als Frau oder Mann sehen, diese Pause ist für diese Menschen so.
Ja, aber ich meine, du musst sie auch machen, weil sonst wäre es ja nur noch weiblich.
Das stimmt.
Handwerkerinnen.
Ja, ja, voll.
Ja, ja.
Du siehst, es ist schwierig.
Ja, es ist schwierig.
Nee, aber ich find's gut,
alleine der Diskurs bringt es schon wieder ein Stück weit.
Ja, ja, eben, das ist auch cool.
Voll. Aber bei diesen ganzen Podcast-Themen, wie viel hattet ihr da mittlerweile?
10.
10.
Ja.
Und so ein kleiner Teil von mir möchte ein bisschen die Zugentgleisung wissen.
Mhm.
Was war so die heikleste Folge oder die, wo du dir am schwersten getan hast? Irgendwie?
Wow. Ich tue mich generell immer schwer, weil ich Angst habe, irgendwas Falsches zu sagen. Also mhm, immer noch. Ich muss mal überlegen. Ich glaube echt, ich kann das nicht pauschalisieren, dass diese Folge jetzt richtig schwierig für mich. Wir haben wir haben ein Thema, was ich sehr schwer fand, war über Depressionen zu sprechen. Mhm. Aber auch, weil ich so bestimmte Phasen in meinem Leben da wiedererkennen konnte. Aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie mich in irgendwelche Nesseln gesetzt habe oder so. Es ist super selbstreflektierend. Und dann denkst du so, oh krass, Alter, das vielleicht war das damals, als du keinen Bock hattest, duschen zu gehen, weil irgendwie alles kacke gelaufen ist und Fensterläden zugemacht hast und einfach nur irgendwie Netflix geballert hast und dachtest, oh, ist halt eine, irgendwann komme ich da schon wieder raus, so. Dass das schon auf jeden Fall ein Weg hin war, wo man auch mit professionellen Menschen reden kann am Ende, ne?
Ja, und ich glaube, das kennt ja, wenn man mal danach sucht, kennt es ja jeder.
Mhm.
Und wenn man dann, ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist, aber wenn man dann in die irgendeine kreative Szene reingeht, ich glaube, dann ist das schon gehäuft.
Ja.
Ich weiß nicht, was da im Kopf ist, aber ich glaube,
ja,
irgendwie ist da eine Verbandelung zwischen diesem Kreativen und dem, dass man halt auch in diese etwas dunkleren Phasen dann abdriftet mal.
Voll. Ich glaube, dass also ich würde mir das so vielleicht zumindest einen Lösungsansatz. Ich meine, du wirst immer bewertet, ne? Ob du jetzt Musiker bist oder Musikerin oder Künstlerin. Eigentlich wird alles das, was du machst und was du von dir aus dem Inneren nach draußen gibst, es stehen irgendwann Leute davor
mhm,
und sagen, das finde ich scheiße, das finde ich gut, das finde ich und das existiert einfach im Kopf. So, ne? Und du, das ist schon ein großer Druck am Ende.
Aber ich glaube, dass das sogar nur erschwerend noch hinzukommt. Ich glaube, dass da wirklich schon irgendwie elementar irgendwo was, ja. eine Verknüpfung im Kopf ist einfach, dass du hast eine, wenn du kreativ arbeitest, ja, egal, ob du jetzt Musiker bist, Musikerin oder Malerin oder was auch immer, du siehst, ich tue mir sehr schwer mit dem Gender, ja. ich versuch's. aber dass da vielleicht, du siehst ja die Welt irgendwie anders als Leute, die das nicht machen, aber die keinen Draht dazu haben.
Voll.
Und im Hirn ist ja alles immer verknüpft. Ja. Und vielleicht ist das einfach, stellt eine gewisse Verknüpfung dann auch her, dass dass manche Sachen auch anders dir erscheinen können im Negativen dann. Ich weiß es nicht. Ich habe nur immer, ich finde, es ist auffällig, wie häufig diese Fälle eben bei Kreativen kommen.
Also glaube ich auch, auf jeden Fall, weil, also es kommt ja auch immer darauf an, wo du deine Inspiration hernimmst, so. Aber ich meine, wenn ich jetzt hier in der Stadt lebe und ich laufe von meinem Zuhause hier ins Atelier und ich sehe irgendwie schon 5 Leute, die mit sich selbst Gespräche führen und keine Ahnung, ne, du siehst die unterschiedlichsten Menschen, die in das inspiriert dich ja so. Und du machst auch die Augen auf, weil du es ja sehen willst. Also ne, zumindest ich möchte das sehen. Ich setze mich damit auseinander, was passiert da, warum so. Oder ist ich laufe hier durch die Straße und gucke mir die Farbwelt der Straßen an. So, ne? Dieses Blau finde ich geil. Okay, mal ein Foto von, behalte ich so. Ich weiß, dass mein Bruder zum Beispiel, nichts gegen meinen Bruder, aber der ist halt... Der ist Heilerziehungspfleger, also der hat mit Kreativität nichts am Hut und der wird durch die Straßen laufen und das nicht wahrnehmen in dem Fall. Ne?
Das kann ja auch Fluch und Segen sein.
Ja. Ich glaube, es ist eher Segen. Also,
ja.
also so einen gewissen Abstand zu bestimmten Dingen oder seinen Kopf nicht so aufmachen, weil man ja auch immer irgendwie sich auch vielleicht selbst erfinden will, nochmal neu oder so. Oder wenn du so kreative Tiefs hast und irgendwie durch die Straßen läufst und versuchst wieder auf einen Zweig zu kommen, unabhängig von dem ganzen anderen Kram, der da so was von dir will, wie, keine Ahnung, hier, ne, zahl deine Steuern oder deine Versicherung, bla bla bla, E-Mails hier, das da, du bummst die Bumm und dann sollst du dich hinsetzen und kreativ arbeiten, hast aber 1000 Sachen im Kopf, das ist eine ganz andere Herausforderung. Ich will gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie ein Job bei einer Versicherung und Excel-Tabellen und Papiere ausfüllen anders ist so oder weniger Herausforderung oder auf einem anderen Level so. Aber mein Job hört ja nicht auf. Mhm. Also ne, der hört samstags und sonntags im Kopf nicht auf, auch wenn ich es versuche. Ich kann mir vorstellen, dass bei manchen Jobs kann man die Tür zumachen, geht man nach Hause und dann ist Montag aber auch erst wieder schicke ich Container A zu B. So. Es ist alles cool für mich. Ne? Ich möchte überhaupt gar kein. Es muss das alles geben, damit die Gesellschaft funktioniert. Aber ich glaube, dass Leute, die kreativ arbeiten, hören ja nicht auf, an einem gewissen Punkt kreativ zu denken oder Sachen zu verarbeiten, um das später in ihrem Job irgendwie.
Wobei ich da auch nicht weiß, ob das an der kreativen Arbeit liegt.
Mhm.
Im Gegensatz zu eben, keine Ahnung, wenn du. Ich meine, es gibt ja auch keinen Job, der nicht eine gewisse Kreativität mit sich bringt. Ja, auch als Controller musst du irgendwie kreativ mit den Zahlen umgehen oder so. Aber es gibt ja auch, wenn du jetzt irgendwie beim Versicherungsvertreter schaust, gibt es, glaube ich, welche, die abends um 6 nach Hause kommen und dann irgendwie die Tür zumachen und das hinter sich lassen. Und es gibt andere, die Probleme trotzdem noch weiter wälzen das ganze Wochenende. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich glaube, bei Künstlerinnen ist es eher so, dass man, dass das ja auch, man identifiziert sich halt viel stärker damit.
Ja, klar.
Als voll. Buchhalter oder so, nehme ich an.
Ey, das ist ja quasi das, was ist mein Baby so cheesy gesagt. Die Excel-Tabelle ist höchstwahrscheinlich nicht das Baby von
jemandem. Ich denke auch, das ist es wahrscheinlich.
Ja.
Das ist ja immer das Schwierige, diese Identifikation eben mit dem, was man da produziert. Und weil das ja auch, wir hatten uns vorhin, du hast mich netterweise vom Bahnhof abgeholt heute, ich bin heute in Hamburg angekommen. Und da hatten wir schon drüber geredet, wie auch deine Arbeit sich verändert hat, also wie deine Bilder sich verändert haben. Du kommst ja aus dem Sprayer-Bereich, bist du früher. Also bei dir sind ja diese Vögel immer noch Ich will dich jetzt nicht darauf reduzieren, ja.
Aber es ist schon das Aushängeschild, also ungewollt eigentlich auch.
Ja, aber die waren ja früher eben auch viel offensichtlicher und jetzt ist ja alles total abstrakt geworden. Und das ist ja wahrscheinlich auch schwierig dann, oder? Also mir geht es mit der Fotografie auch so, dass wenn man dann so einen Umschwung macht, die alten Sachen, ich habe da keinerlei Interesse mehr dran an irgendwie. Man will das eigentlich, wenn man damit abschließen und zum nächsten gehen.
Voll. Das ist richtig schwierig. Auch gerade wenn du so, jetzt sage ich im urbanen Raum, wenn du malst so, dann auch vorbeigehst.
Die verfolgen dich 15 Jahre lang.
Dann denkst, also teilweise geht es mir schon bei Sachen, die so ein Jahr her sind, ne? Oder gerade wenn du dann so neue Sachen ausprobierst und es ist so ein Zwischenschritt, dann läufst du da vorbei und denkst, oh Mann, ey, lass mich nochmal anmalen. Ich will gar keine Gage, lass mich einfach nochmal eben darüber gehen. Voll, also.
Ja. Man probiert ja auch viel und probieren heißt natürlich auch immer scheitern. Also ich meine, du wirst nie immer perfekt anlaufen.
Ja, ich glaube auch nicht. Man ist immer in dem Moment, in dem man was macht, denkt man, das ist jetzt so. Ne? Jetzt habe ich es so, damit bin ich komplett zufrieden. Super geil. Ich bin der Größte. Und einen Tag später kann es schon wieder sein, so, Alter, was habe ich mir da eigentlich bei gedacht? Warum mache ich das so? Warum ist das so? Weißt du, dann kommt da noch Instagram dazu. Warum macht der das so? Oder warum kann die das so? Fuck. So. Ich glaube, ja, und ich würde behaupten, dass ich nicht der einzige Künstler bin, der dem es so geht
am Ende des Tages. So. Bestimmt nicht.
Ja.
Und Instagram, wie du sagst, ist ja da auch ein großer Faktor, weil du halt auch so viel siehst. Ja. Du siehst ja so unermesslich viel Zeug und Sachen und du merkst auf einmal, wie viel gute Kunst es eigentlich, ich meine, shitty Kunst es auch gibt.
Ja.
Aber manchmal ist es ja auch, also man sollte sich immer drüber freuen eigentlich, aber es ist eigentlich manchmal auch deprimierend, wenn man so viel gute Kunst sieht und sich denkt, irgendwie gehe ich so unter in der Masse, warum mache ich das eigentlich?
Voll, ja. Oder du denkst einfach so, warum hat das jetzt so ein, so stumpf gesagt, warum kriegt das Ding jetzt so viele Likes, Alter? So, guck mal, was ich gemacht habe. So, weißt du, das sind ja völlig menschliche Gedankengänge. Mhm. So, ich gönne jeden und jeder das, was sie so tut. So. Aber ich habe auch in den letzten Jahren immer wieder, das treffe ich auf so, Menschen, die vorher einen ganz anderen Beruf hatten und ich manchmal das Gefühl habe, sie wollen jetzt diesen Hype des Künstlers, weil es gerade aktuell modern ist und Street Art läuft überall und Banksy und Shepard Fairey und was weiß ich nicht was, so, die kriegen so, Mauern werden rausgemeißelt und irgendwo hingestellt, für Millionen verkauft, bla bla bla. Und dann werde ich halt vom Rechtsanwalt jetzt Künstler, weil ich nämlich, mein Bankkonto ist voll, ich kann mir das leisten, ich habe die richtigen Kunden so, weil die waren früher meine Kollegen und ich verkaufe jetzt hier die Bilder für 10.000 Euro. Hm. Das funktioniert ja. Also ist ein, und vor allen Dingen Verkauf, wie du dich verkaufst auf Instagram, ist ja, ne, das ist eine Sache, was du dann wirklich, ach ey.
Aber es ist ja auch ein Talent. Schwierig. Und das ist ja auch ein Teil der
voll,
Kunst letzten
Endes. Voll, aber das kannst du halt nicht, also dann natürlich, und es hat auch alles irgendwie seine Daseinsberechtigung, aber das kannst du jemanden, der mit 14 das erste Mal im Yard stand und irgendwie versucht hat, auf richtig wack einen Zug zu malen und das dann immer weiter gemacht hat und, weißt du, und Kunst gemacht hat auch, ohne dass er damit Geld verdient hat und damit auch nicht angefangen hat, so, ne, sondern sich das natürlich, so, ich rede gerade von mir, so natürlich irgendwie gewachsen ist, das ist schwer zu akzeptieren. Dann.
Ja.
Also ich rede jetzt hier völlig offen, aber das sind manchmal einfach.
Ja, aber ist auch gut.
So,
ja. Ich verstehe die Gedanken schon auch, aber da stimme ich dir, glaube ich, nicht wirklich zu, muss ich ehrlich sagen, weil wenn ich dann denke an so Sachen wie, es gibt ja auch einfach manche Leute, die spät einsteigen. So.
Voll.
Ich glaube, Bukowski zum Beispiel hat erst mit 40 oder 50 angefangen zu schreiben. Ja. Okay. Und trifft absolut meinen Geschmack. Ich würde ihn jetzt einfach mal als Genie darstellen, wenn auch als ein absolut gescheiterter Mensch, aber, als Schriftsteller fantastisch, aber hat auch erst wahnsinnig spät angefangen. Ja. Das ist halt, wann es zu einem kommt irgendwie und auch, weil man irgendwie die vielleicht A, die Möglichkeit hat oder B, die Notwendigkeit so groß ist, also das Verlangen so groß wird, dass man halt nicht mehr widerstehen kann. Und bei dir haben wir eben auch schon eben gesagt, mit dem dir könnten böse Zungen, wenn sie sich nicht so mit dir beschäftigen, ja auch dann vorwerfen, du bist der Sozialarbeiter, der zum Künstler geworden ist. Ja.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist ganz dünnes Eis, warme Socken. Aber ja, ey, voll. Es ist halt einfach auch eine, würde es Instagram nicht geben, wär's mir egal. Es ist mir auch insofern. Ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass es gesünder ist, auf mich zu gucken und alles andere an mir vorbeiziehen zu lassen. Das versuche ich, aber ich bin am Ende des Tages ja auch nur ein Mensch. Und wenn dann in meiner Timeline was passiert, wo ich denke, oh Mann, ey, das ist irgendwie wack und finde das nicht. Irgendwie ist es mehr Show als alles andere. Dann denke ich mir halt auch meinen Teil. Ist nicht so, dass ich irgendjemanden dann auf Instagram bashe. So. Von daher ist es auch.
Ja, ja.
Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist auch echt ein ungesunder Gedanke, den ich echt versuche. Also da arbeite ich an mir. Weil ich weiß es nicht. Also am Ende bringt es nichts. Niemand wird damit aufhören, weil ich es nicht cool finde. So. Es wird sich nichts ändern, weil ich es nicht cool finde oder weil ich ein Problem damit habe. Und am Ende, wenn man es ganz eng sieht und ohne dass man weiß, wie meine Historie ist, kann man mir das auch vorwerfen.
Aber ich meine, wie du schon sagst, das ist halt auch dein Problem in dem Fall. Und ich meine, ich habe natürlich dasselbe Problem, jeder hat das Problem. Und ich meine, der Weg, den du dann da gehst, da geht es ja auch nur darum, dann deine Probleme letzten Endes für dich zu lösen. Es ist halt ein ganz natürlicher Weg, der halt auch einfach stattfinden muss. Und so jemand wie du hat jetzt halt natürlich dann die zusätzliche Problematik, dass du halt aufpassen musst, dass du dann das nicht zu öffentlich machst.
Ja, das habe ich schon. Ich habe vor Jahren mal Smart, so einen kleinen Instagram-Beef mit Smart gehabt, so, aber auch eher nur, weil ich...
Smart, die Automarke.
Die haben ihre Autos vor eine Wand, ich muss ja auch nicht aufrollen, aber so kurz gesagt, die haben ihre Autos vor Wänden gestellt von Künstlern und komischerweise war das Auto sehr klein, die Wand sehr groß und das haben sie ohne Erlaubnis gemacht und dann haben wir das so Instagram-mäßig ein bisschen aufgebauscht.
Ja, waren die Wände illegal oder waren
nein,
die?
Nein.
Okay.
Es war schon auf Festival, also Street Art Festivals im öffentlichen Raum, damit haben sie auch gewonnen, also am Ende. Aber es hat sich dann so von Leuten wie Luise Amsberg aus der Politik, Finn Kliemann, Nico Backspin, alle sind mit draufgestiegen und hinterher hatten wir Smart so weit, dass sie wenigstens eine kleine Entschädigung gezahlt haben. Aber da habe ich schon gemerkt, so, oh krass, man kann hier auf jeden Fall einiges erreichen. Und deswegen, hey, am Ende leben und leben lassen, ist alles cool, wenn es nicht um so eine große Marke geht, die meiner Meinung nach dann einfach... das ist nicht gerechtfertigt. So,
ja, die haben sich halt einfach bedient an den Sachen.
Die Agentur, die das organisiert hat, hat das Vierfache von am Ende der Entschädigung, die ein Künstler da bekommt, bekommen. So. Und das geht dann halt nicht. Wenn man seine Werbung auf sowas aufbaut, dann sollte man wenigstens fragen. Und ich glaube, dann hätte auch keiner gesagt, nee, geht nicht, klar. Oder so.
Weil Smart ja auch noch eine recht harmlose Marke ist. Da hätte man vielleicht hätte man es vielleicht ganz witzig gefunden dann auch.
Ja. Mit Sicherheit.
Ja. Also es gibt ja ein Thema in deinem Leben, das etwas leichtere Kost ist im Gegensatz zu vielen anderen. Das ist die Kochshow, die du machst.
Leicht ist es auch nicht.
Aber es wirkt so, als wäre es von der Thematik her und von der Aufmachung her eher eine Spaßnummer, oder?
Ja, voll.
Und ich finde es doch ziemlich cool, ich schaue mir die ziemlich gerne an oder ich höre es gerne.
Tatsächlich, ja.
Ja, ich mag ich mag halt Kochen auch gerne und ich mag euren Umgang auch gerne, weil du ja auch irgendwie sehr Freestyle bist, was das Ganze angeht. Ja. Das ist kein besonders professioneller Hintergrund da oder so.
Nee, ist überhaupt keine Vorbereitung. Also, bis auf das, ich mache das ja mit meinem Kumpel Philipp Zitterbart, der auch gelernter Koch ist und mal ein Restaurant hatte und schon in der Materie sehr sicher ist und ich bin da eher der Hoshi, der nicht kochen kann und so ein bisschen für den Content nebenbei sorgt. Hey, er hat auch echt so Corona-mäßig zu angefangen. Lass doch mal, wir haben mal zusammen gewohnt und da schon immer so, ey, wir könnten auch eigentlich so mal was zusammen machen, weiß ich nicht. Dann habe ich seinen Streetfood-Truck angemalt, ist okay, cool. Und dann war halt so, ey, guck mal, wir haben jetzt, ne, er kann im Restaurant nicht aufmachen, so. Ich habe jetzt auch ein bisschen Luft, lass doch einfach irgendwie, wir hatten damals für Viva Con Aqua mal in so einem Livestream-Festival zusammen gekocht, so, aber übers Telefon, und er hat mir quasi was beigebracht, das fanden alle witzig, ey, lass doch mal machen, das ist witzig, so.
War das das, wo du auf der Couch, ist das das auf YouTube, wo du auf der Couch liegst und er in der Küche steht?
Nee, das war eine von der Kochshow,
okay,
wo ich beruflich dann im Hotel war und da gemalt habe und nicht vor Ort sein konnte, haben die mich per Zoom dazu geschaltet. So. Ja, nee, das war, ey, auch bestimmt schon, obwohl es war Anfang der Corona-Zeit, wo alle noch richtig zu Hause gehangen haben. Mhm. Da hat Viva Con Aqua so ein Livestream-Fest, mehr, hat jeder eine halbe Stunde Slot gehabt. Und dann wurde einfach der Kanal so weitergereicht und da haben wir dann so, ey, lass mal kochen und ist cool, bring mir mal irgendwie was bei, eine halbe Stunde. Und dann haben wir das jetzt einfach angefangen und irgendwie ist das zum Selbstläufer geworden. Mittlerweile haben wir da echt so ein fähiges Team von Kamera bis Ton und keine Ahnung was so. Jeden Dienstag 20 Uhr wird da so auf Twitch gestreamt.
Ihr macht es auf Twitch und auf Instagram, glaube ich, auch noch.
Ja, die Live ist auf Twitch und dann spielen wir die Aufnahmen gecuttet auf Instagram und YouTube aus. So.
Auf YouTube auch, weil ich habe mir irgendwie ein bisschen schwer getan, es zu finden, um ehrlich zu sein.
Ja, da sind wir auch noch. Snippets. Also, ne, ist alles am Anfang.
Aha.
Aber der Plan ist, dass es auf YouTube in nochmal runtergecuttet, nochmal ausgespielt wird. Ich glaube, 2-3 Videos kann man da finden. Wie gesagt, das ist das Gute, ich muss mich da eigentlich um nichts kümmern, außer dass ich dienstags um 8 mich manchmal aufrege, manchmal auf Zitterbart schieße und manchmal auch was abbekomme. So. Ja, und diesen Dienstag fangen wir dann auch mit Gästen an. War auf dem Hausboot von Finn, einem Kumpel. Kommt ein Gast, Musiker, also wird ein Musiker spielen, so. Es nimmt alles irgendwie so Form an, die keiner beabsichtigt hat. Ja, das ist auch. Ja.
Aber du hast schon eine Menge Baustellen, ja?
Ja, viel zu viele.
Zu viele?
Ja, ich merke das jetzt so, ne? Du weißt ja selber, was so ein Podcast alles mit sich bringt. Dann so eine Kochshow, wie gesagt, da sind zum Glück echt viele Leute auch, die Bock haben, von den ganzen Kram zu organisieren, dass alles steht, bis hin zu der Kamera, Ton, Schnitt, bla bla bla. So, eigentlich muss ich nicht viel machen und aber ist natürlich auch schon irgendwie gedanklich und abstimmen und hier und das dann noch weniger Zeit, neben dem, dass ich dann auch noch eine Familie habe, die mich gerne sehen möchte und ich die auch. Ist dann halt wenig Zeit, um noch ein bisschen zu malen oder keine Ahnung was zu machen. So. Ja. Von nichts kommt, keine Ahnung, ey, ich weiß auch nicht, woher das, also ich war mal letzten Sommer, wo man wieder so ein bisschen raus durfte, sind wir ins Ferienhaus von dem Opa meiner Frau gefahren nach Spanien, so wenig Kontakt, war alles Corona-konform, so und das Privathaus war es okay, mit dem Auto hingefahren, alles cool. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich da das erste Mal nach 6 Jahren, glaube ich, 3 Wochen versucht habe, Urlaub zu machen. Die erste Woche war ich völlig so, es kann nicht sein, dass ich jetzt nichts mache. Und dann habe ich immer noch irgendwie so abends ein Print oder so auf dem iPad gemacht und hier noch ein bisschen und da noch irgendwelche Sachen am Strand nachgedacht. Bei der zweiten Woche konnte ich schon loslassen und die dritte Woche war komplett. Ist mir alles scheißegal, Alter. Handy, keine Ahnung, wo das ist, so. aber da, also, ja, das habe ich gemerkt, dass ich irgendwie so leichte Anwandlung von Workaholic habe, beziehungsweise das brauche auch irgendwie, um nicht das Gefühl zu haben, dass ich irgendwie so ein Stillstand, ist nicht cool, aber dann habe ich gemerkt, ey, Stillstand ist auch cool und die Menschen, die da so meine Familie sind, die finden es auch ganz cool, wenn ich mal nicht irgendwie mit einem halben Kopf irgendwo anders bin.
Ja, aber es ist verdammt schwer. Ich kenne es selber. Also, das Witzige ist auch da, also für mich war das Ironische, wenn nicht Witzige dabei, irgendwie, dass ich mich selber niemals als hart arbeitend oder sowas gesehen hätte, ja.
Ich auch nicht, nee.
Immer so schlurri-schlurri und monatelang irgendwo in Asien rumhängen und so.
Ja,
Und
voll.
das kann ich auch jetzt auf Knopfdruck. Wenn du mich jetzt nach Bangkok setzen würdest, wäre ich auch raus. Das ist die einzige, wo es bei
Ja.
mir dann gut geht. Aber gerade wenn man dann halt irgendwas gefunden hat, was einem wirklich taugt irgendwie. Ja. Ich meine, ich mache Webdesign seit 20 Jahren jetzt. Aber das war immer so ein Job irgendwie, ja.
Voll.
Aber dann, als die Fotografie irgendwie ernster wurde, wurde das schon so irgendwie so, das hat nicht mehr losgelassen.
Ja,
Und
voll.
dann dieser Podcast jetzt ist auch irgendwie sowas,
Ja.
wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist tatsächlich was, wo man happy ist mit dem Produkt. Und dann, du kriegst es nicht mehr aus dem Kopf.
Kannst halt immer was machen, ne? Also es gibt ja nicht so, jetzt ist es vorbei, jetzt bin ich fertig. So, sondern es, wie gesagt, was wir ja vorhin schon gesagt haben, so man hört ja nicht auf, nachzudenken, aber das Loslassen, ey, es war super wichtig, diese 3 Wochen das zu schnallen und auch diesen Prozess, der ja dann auch in so einem Surrounding von Strand, Sommer, Ferienhaus, sich da mit sich selbst zu beschäftigen und zu denken, so, ey, fuck, Alter, so, es ist super wichtig, dass ich einfach mal aufhöre. Also, ne, dass ich auch mal sage, so, ey, nee, den Auftrag nehme ich jetzt nicht an. So, es ist cool. Ich gucke auf mein Bankkonto, ah, es geht, okay. Mache ich jetzt nicht, so blöd gesagt, so. Oder so, ey, ich bin da durchgelaufen, so, Alter, was ist das für eine Wand, so, ne, ein verlassenes Haus. Früher hättest du mich da nicht mehr weggekriegt. Ich bin wirklich 3 Wochen an diesem Haus vorbeigelaufen und dachte, wie gesagt, 2 Wochen habe ich gedacht, ey, so, okay, Google, wo kriege ich hier Dosen? So, wann könnte ich das machen? Glaube, müsste ich das jetzt nachts machen, so wie früher, oder kann ich das einfach tagsüber machen? Und in der letzten Woche ist es einfach so, ach, scheiß auf die Wand. So. Und den Gedanken, ey, das war auf jeden Fall Gold wert. Und mittlerweile, wie habe ich auch vorhin schon erzählt, sehe ich halt zu, dass ich um 18 Uhr zu Hause zum Essen bin, damit ich mit allen am Tisch sitze. Das war sehr, sehr wichtig, weil ich auch merke, dass es körperlich auch cool ist, seine Ruhephasen zu haben. So.
Ja,
Und wichtig so.
und für die, ich glaube halt gerade für die Beziehungen im Leben. Und ich meine, bei Freunden, da geht es immer noch irgendwie so, da merkt man das nicht so, aber gerade halt bei der Partnerin dann oder bei dem Partner oder bei den Kids, da ist halt eine ganz andere Nummer dann.
Ja, voll. Ich muss mir echt oft anhören, so, hey, du musst nur am Arbeiten. So, ne?
Ich
Heute ist
auch.
Samstag, jetzt, so, wir gehen jetzt spazieren. Dein Handy kannst du ausmachen, so. Und es geht da ja halt auch immer was, ne? Und wenn es nur ist, so mal guckst, was so auf Instagram abgeht. Oder machst du mal ein E-Mail-Fach auf oder was weiß ich nicht, irgendwas will jemand von dir so nehmen und so. Also sonntags bin ich einfach nicht erreichbar. Punkt.
Und es ist auch super schwierig, weil man ja einfach eine perfekte Rechtfertigung damit hat. Und
Ja,
ich glaube,
klar.
das ist ja auch gerade in unserer Kultur so, man ab einem gewissen Punkt nennt man das ja dann Arbeit, also seine Kunst auch.
Voll.
Und damit ist ja in unserer Kultur ist es ja so, Arbeit ist immer okay. Also Ruhe ist nicht okay, das
Genau,
musst du
genau, genau.
rechtfertigen, ja.
Voll,
Aber wenn du
voll.
Arbeit hast, das ist deine Ausrede. Aber bei der Partnerin zieht das irgendwie nicht so, habe ich festgestellt.
Nee, zieht nicht so. Ja, aber auch zu Recht. Also,
Voll.
ne, ich würde auch mit mir nicht, mich, also ich würde mit mir nicht zusammen sein wollen. Das ist so, da weiß ich schon, was ich da so habe und bin da auch sehr dankbar für. So, es ist bestimmt nicht einfach. Also, es ist
Nee.
bestimmt nicht einfach mit mir irgend so davon abgesehen, dass ich auch auf vielen Ebenen so dieses Künstlerklischee erfülle. Fernab von dem Zeitaufwand, den ich hier reinstecke, oder dann bist du mal eine Woche unterwegs, so und das nicht, ey, weiß nicht, ob ich mich aushalten würde, so sage ich dir ganz ehrlich. Das darfst du aber nicht erfahren.
Ja, aber ich merke das auch gerade das erste Mal umgekehrt, weil meine Freundin halt jetzt mit dem Studium fertig ist, ist Ärztin, hat jetzt angefangen in der Klinik und so. Und das ist halt, also der Anfang als Arzt ist absoluter Horror, ist wirklich eine Horrorshow. Die ist jetzt auch in der Notaufnahme eben.
Okay,
Das ist das
ja,
erste, wo sie
krass.
gerade durchrotiert.
Ja.
Und die kommt halt, die pendelt auch noch immer fast eine Stunde zur Arbeit. und zurück wie eine Stunde. Und okay, wenn die abends daheim ist, die ist halt einfach völlig, die ist halt einfach raus. Ja,
ja, voll.
Und
voll.
Ich merke jetzt erst, wie schwer das dann halt auch für mich ist. Mhm. Und sehe jetzt natürlich auch, wie schwierig das dann ist halt, wenn ich halt abends beim Abendessen die ganze Zeit zum Fenster raus starr, weil ich halt mit meinem Kopf völlig woanders bin. Ja. Es tut einem dann auch ein bisschen leid, aber es ist halt schon verdammt schwierig, irgendwie so dieses Gleichgewicht
hinzukriegen. Gerade das, was du jetzt sagst, so, ne, dass du dann abends, du bist zwar da, aber bist du auch ganz da.
Ja.
Ey.
Und man denkt sich halt, hey, ich sitze doch hier, was willst du von mir?
Genau, was willst du nicht? Ich sitze doch hier, wir gucken irgendwie einen Film, ist doch alles cool so. Dein Gegenüber da auch vielleicht Bock hat, so eine Konversation zu führen. Und nicht den ganzen Tag dabei war, wie du schon 180 Konversationen geführt hast, so völlig verständlich. Also wirklich, so sage ich ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit mir das mit mir aushalten würde. So. Das ist schon manchmal krass.
Aber das ist ja auch immer das Schwierige in der Beziehung, dass, was du sagst mit diesen 180 Unterhaltungen, die du schon hattest an dem Tag, dass du ja nie dich reinversetzen kannst, was dein Partner an dem Tag schon hatte.
Genau.
Ja. Und auch dieses Erzähl mal von deinem Tag, ich meine, du erzählst dann halt irgendwie so ein Anriss davon irgendwie, aber es ist ja, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie der Alltag von meiner Freundin in der Klinik aussieht, sie hat keine Ahnung, wie der Alltag von mir aussieht, wenn ich auf irgendwelchen Interviews bin oder so. Und wir könnten beide das auch niemals verstehen.
Ja, voll.
Das ist ja schon
voll wild. Dazu bräuchtest du irgendwie so eine Bodycam, die ich den ganzen Tag, wo so, ne, einmal so eine Doku über dein Leben, dann hast du so einen Ansatzweise, aber dann kannst du ja immer noch nicht spiegeln, was so gefühlstechnisch die ganze Zeit in deinem Kopf vorgeht. Ey, ist super schwierig. Man kann dankbar sein, wenn man da jemanden an seiner Seite hat, der dafür Verständnis aufbringt und einem aber auch regelmäßig mal auf den Pott setzt und sagt so, ey, jetzt ist aber auch bis hierhin und dann ist auch mal wieder gut.
Was macht deine Freundin beruflich?
Sängerin.
Ah, okay, aber das heißt, sie ist ja nicht ganz fremd. Nee,
wie gesagt, sie hat auch sehr viel Verständnis. Ich glaube, das kommt auch daher, dass sie auch also zum einen kreative Prozesse nachvollziehen kann. Aber aktuell kümmert sie sich halt um unsere Kinder dann so, was ein komplett anderer Alltag ist als den ich führe. Ne? Es fängt ja schon damit an, dass ich einfach dann hier bin und mich um meinen Kram kümmere, wenn ich mal irgendwie sie irgendwelche Termine hat, so. Und ich den halben Tag zu Hause bin, dann weiß ich erstmal so, Alter, so, okay, wann. Ach, gut, 2 Stunden.
Also ein Kind ist schon auch ein Job, gell?
Ja, voll. Ich liebe die alle so, aber es ist auf jeden Fall, ey, sich um Kinder kümmern ist halt auch ein Job. So, den Haushalt schmeißen ist halt auch ein fucking harter Job. Alles unter einem Hut zu bekommen, krass. Und gerade auch in den Zeiten, wo dann Kinder nicht in die Schule gehen, so.
Aber ich hoffe, ihr habt ein gutes Timing und Corona ist bald so weit unten, dass wenn euer Kind dann im Kindergartenalter ist, das dann auch voll genutzt werden kann, weil das macht die Sache ja doch mal deutlich entspannter.
Voll. Ich gehe davon aus, dass der Corona-Kram da irgendwann mal ein Ende findet.
Mhm. Wir sitzen hier zwischen deinen Gemälden. Mhm. Wir hatten vorhin ja schon mal darüber gesprochen, wie sich es eben so verändert hat.
Ja.
Kannst du, ich meine, wir hatten so zwei so Phasen, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, hatten wir irgendwie gesagt, so einerseits die eher plastischen, also wo deine Vögel noch Vögel waren.
Ja, voll, voll.
Und dann jetzt dieses schon sehr abstrakte.
Ja.
Gab es dann auch noch andere Phasen schon, die du irgendwie so selber festmachen kannst, oder sind das so die zwei großen bisher?
Nee, das sind schon die, glaube ich, offensichtlichsten am Ende. Also als ich das auch geswitcht habe, dazwischen habe ich nochmal irgendwie so einen anderen Kram. Ich weiß auch nicht, warum es am Ende Vögel sind. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich weiß es wirklich nicht, wie es zustande gekommen ist. Aber irgendwann habe ich mir in meinen Anfangszeiten, glaube ich, gedacht, ich müsste jetzt irgendwie so ein Markenzeichen herausarbeiten oder so. Und wenn mich Leute fragen, warum ich eigentlich Vögel male, ich habe keinen Plan. Also so, es gibt viele Weisheiten, die ich da so verkünde, aber keine ist die wirklich.
So. Ja, man hat so die Mythen, die man so aufbaut.
Genau, so, ja, wie so, ja, wir Menschen wollen gerne fliegen, aber Vögel können es halt, so doof gesagt. So.
Aber es ist alles ein bisschen Bullshit, den man so nachher rumbaut. Voll,
ja, am Ende, also mittlerweile sind es, glaube ich, nur noch Spielereien von Flächen und Farbe. So.
Aber fühlst du dich eingeschränkt durch das Thema, dass das so aufgedrückt ist jetzt, der Stempel mit den Vögeln? Oder findest du dich da immer noch drin wieder? Also ich meine, findest du dich wieder, klingt jetzt so, als würdest du eben deinen Findungsmythos da drin sehen. Das meine ich gar nicht so. Kommt das immer noch natürlich, dass diese Flächen und so dann halt irgendwie sowas werden?
Voll. Ja, voll. Wenn mir langweilig damit werden würde, würde ich es nicht machen.
Okay.
Und ich arbeite ja auch im hier wie das Bild, vor dem du sitzt, so ne, da im Hintergrund passiert ja relativ viel. So das sind dann die Spielereien, die ich mache und auch wie ich die anordne. Und manchmal überlege ich mir auch dann eine Geschichte dazu oder zumindest, sind jetzt drei Vögel, die ist so, es geht ein bisschen nicht so sortiert zu und vielleicht ist das irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, um ehrlich zu sein, müsste ich nochmal gucken, ich schreibe mir das immer auf, damit ich am Ende auch noch zu einem Titel finde. So.
Du betitelst also tatsächlich.
Ja, und über den Titel versuche ich so eine Message zu bringen oder zumindest für den BetrachterInnen so einen Hinweis, was könnte ich suchen, so. Aber am Ende geht es darum, die Welt ein bisschen schöner zu machen.
Also wirklich vom Ästhetischen her, meinst du?
Ja.
Das fasziniert mich auch so an Kunst. Ich finde, Kunst ist sowieso so ein Begriff, mit dem ich kämpfe, den zu begreifen. Und ich glaube, er kann nicht, es gibt einfach nicht sowas wie Kunst. Ja.
Ja.
Es gibt halt irgendwie die Sachen, die halt alles, was als bildende Künste irgendwie, glaube ich, zusammengefasst wird, ist für die Leute halt gut greifbar und das nennen sie irgendwie Kunst. Aber es ist ja auch immer die Frage, was ist die Intention dahinter? Dann gibt es Leute, die wollen wirklich was ausdrücken, gibt es Leute, die machen das wegen der Ästhetik, dann gibt es wahrscheinlich Mischungen und alles andere noch irgendwie. Cool. Kannst du die, so wie du jetzt gerade deine Bilder beschreibst, kannst du die Sachen von anderen Künstlern und Künstlerinnen so begreifen oder emotional auch irgendwie aufnehmen oder?
Ja, schon. Also ich kann auch mit manchen Sachen nichts anfangen. Es hat trotzdem seine Daseinsberechtigung.
Ja, aber darum geht's mir gar nicht. Nicht um die Daseinsberechtigung, sondern
Aber
das Interesse, ob du da Zugang zu findest.
Also ich bin da schon auch nerdig unterwegs so und auch guck, was andere so machen und versuche mir auch Mühe zu geben, das zu begreifen. Ich glaube, vielleicht geht es auch gar nicht darum, Bilder am Ende in die richtigen Wörter zu fassen oder so, weißt du, so kunstgeschichtlich, theoretisch aufzuarbeiten. Ich finde es eigentlich gut, wenn ich so eine Ausstellung habe, finde ich es viel interessanter, wenn jemand zufällig reinkommt und dann versucht so damit irgendwas anzufangen in seinem Kopf so, oder in ihrem Kopf so, auf jeden Fall arbeitet es so. Und dann merke ich manchmal, die sehen gar keine Vögel mehr. Und dann denke ich so, jetzt habe ich das erreicht, was ich wollte. Es ist, weißt du, so voll, ich glaube, warum muss man immer wissen, was da sich so abspielt oder was hat der Künstler, die Künstlerin dabei gedacht? Es geht doch eigentlich darum, was denkt derjenige, die das Bild cool findet oder scheiße findet oder am Ende sich dazu entscheidet, nicht wenig Geld in die Hand zu nehmen, um das dann dauerhaft bei sich an der Wand hängen zu haben. Also darum geht es doch klar, also zumindest bei meiner Kunst, Menschen, KünstlerInnen, die irgendwie eine politische Aussage mit sich, dann ist es so Banksy, plakativ. Man weiß, was in einem Blick, was möchte er mir sagen. Finde ich auch cool, aber es bin halt nicht ich am Ende. So.
Ich muss ehrlich gestehen, gegen Banksy habe ich eine gewisse Antipathie entwickelt.
Es war jetzt nicht, dass ich so Banksy-Hardliner bin. Ich wollte nur sagen, weil so weißt du, alleine so so Cutouts, Stencil, Schissel ist relativ einfach zu begreifen. Das spricht dann den Mainstream an und das erklärt auch, warum viele am Ende darauf ansprechen. Mhm. Also zumindest würde ich es mir so erklären.
Ja, ich meine, gerade abstrakte Kunst ist ja wirklich, ich glaube, da gibt es wirklich genau diese zwei Aspekte. Einmal, was es für dich bedeutet, wenn du es machst, warum du es machst. Voll. Und ich glaube, das läuft auf darauf hinaus, dass es einfach der ultimative Luxus ist. Mhm. Ich kann einfach nur machen, was mich irgendwie, ja, womit ich mich gut fühle.
Voll.
Und auf der anderen Seite dann halt, was der Betrachter eben daraus zieht.
Mhm.
Und ich glaube nicht, dass da zwangsläufig eine Korrelation dazwischen da sein muss.
Irgendwie. Ja, voll, voll. Stimmt. Ja. Ey, ist voll schwierig. Ist, also, mit solchen Sachen beschäftige ich mich auch echt richtig wenig. Ne? Einfach mein Schuh. Und dann merke ich, dass es Anklang findet. Und das ist cool. In der Zeit, wo ich das so ein bisschen meine Bildsprache geändert habe, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass nicht alle damit was anfangen konnten. Oder es auf jeden Fall eine Zeit gebraucht hat, bis, okay. Aber ich fand doch das andere so cool.
Mhm.
So, ja, weiß, aber ich habe keinen Bock mehr drauf. So. Und wenn ich das jetzt machen würde, würde ich es nur machen, weil das sich gut verkauft oder was weiß ich nicht was. Meine Frau sagt immer, dass in allen meinen Werken man meine Handschrift erkennen kann. Ich glaube, das ist das größte Lob, was ich mir erarbeiten kann, dass egal, was ich mache oder ob es jetzt ein Plattencover für einen befreundeten Musiker ist, so, man sieht, oder Menschen, die wissen, was ich mache, sehen, dass es meine Handschrift ist, und dann bin ich vollkommen cool. Also, ne?
Ja, ich denke auch, das ist das größte Kompliment, und auch das, was ich am bewundernswertesten finde, sind nicht einzelne Kunstwerke,
ja,
sondern so ein Lebenswerk letzten Endes.
Voll.
Oder auch wenn es nur über ein paar Jahre ist oder so, aber einfach so was Schlüssiges, wo du siehst, das hat in sich Sinn gemacht.
Irgendwie, ja, ist einfach
faszinierend.
Rund, so, ne?
Genau.
Das war, ich habe irgendwann mal überlegt, ob ich meinen Instagram-Kanal aufräume, und also ich habe da schon ein paar Sachen weggelöscht, wo ich dachte, okay, warum hast du den Scheiß jetzt gepostet? So. Aber dann habe ich überlegt, ob ich so ganz alten Kram wegmache. Und dann dachte ich, wenn ich da so durchgeschwommen habe, dann habe ich gesagt, so, ey, aber es ist das Gesamtding, zeigt einfach den Weg, den ich jetzt über Jahre gegangen bin. Und das bin auch ich. Und das ist auch das, wo Leute angefangen haben, irgendwie mir zu folgen oder Bilder zu kaufen oder sonst irgendwas. Warum soll ich das verheimlichen am Ende des Tages?
Ich finde, das ist auch das Schöne an Instagram und an diesen Sachen, die so kurzlebig sind eigentlich, dass man irgendwie sagen kann, okay, das ist halt, auch wenn so Instagram und sowas immer mehr zum Portfolio wird, das ist, ich meine, das ist mir auch klar, ich meine, so finde ich auch viele von den Gästen und all sowas, aber trotzdem finde ich, hat es nicht so viel Wert wie jetzt, also als Aussage, wie jetzt eine kuratierte Website, wenn du jetzt irgendwie sagst, deine eigene Website, wo du irgendwie sagst, okay, hier stelle ich wirklich zusammen gerade, und da schmeiße ich auch mal alte Sachen runter. Ja, wenn du irgendwie sehen willst, was repräsentativ für einen Künstler gerade ist, dann solltest du wahrscheinlich eher auf die Website schauen.
Ja.
Und wenn du so den Weg sehen willst, dann schaust du auf sowas wie Instagram.
Voll. Das sollte ich mir aufschreiben, denn meine Website ist unter aller Kanone. Ich habe letzte Woche irgendwann angefangen, da mal auszumisten und hier und da, und dann komme ich immer wieder zum Gang, ey Mann, alle Leute gucken immer nur auf Instagram, die ganzen Anfragen kommen immer nur basierend auf Instagram. Wozu zum Henker brauche ich diese scheiß Website? Und dann gibt es immer wieder den Moment, wo Menschen mir über meine Website eine Mail schreiben und so, oh, ich habe so bla bla bla, kannst du meinen Bus anmalen, oder ich habe hier so eine Hauswand, so, ich habe das auf der Website gesehen. Da denke ich so, auf der Website? So, was ist denn los mit dir? Wie bist du da hingekommen? So, aber ja, du hast recht, ey. Ich glaube, dass, ja, so die, auf Instagram kannst du einen guten Überblick schaffen, der runtergebrochene, wichtige Teil sollte auf einer Website zu finden sein.
Ja. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten, das läuft irgendwie sehr easy, aber auf der anderen Seite machen wir vielleicht jetzt einfach mal einen Cut.
Gerne, ich muss auch mal pinkeln.
Das ist gut, das muss ich eigentlich auch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ey, ich habe zu danken.
Danke, dass du mich vom Bahnhof abgeholt hast, das war sehr nett.
Auch gar kein Problem.
Ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich hier verlaufen im großen Hamburg.
Ach, also den Weg hättest du dank der digitalen Möglichkeiten bestimmt gefunden.
Vielleicht.
Aber wenn ich bei dir zu Gast sein darf, das ist also, du bist ja auch bei mir ein bisschen zu Gast.
Danke dir.
Ich danke dir.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst, und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen es noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt's noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mire, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.